Gut. Ja, hallo, liebe Journalistinnen und Journalisten. Herzlich willkommen hier zu unserem virtuellen Pressbriefing zum Thema Sprachmodelle, Implikationen für Robotik und Mensch-Maschine-Interaktion. Mein Name ist Bastian Zimmermann. Ich bin Redakteur hier beim Science Media Center und mit mir habe ich heute auch noch eine Expertin und zwei Experten. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich stelle Sie gleich noch alle vor. Genau, zum Thema. Momentan hat man ja den Eindruck, im Bereich KI geht es gerade sehr schnell voran. Da gibt es wöchentlich neue Ankündigungen, neue Veröffentlichungen. GPT-4 wurde letzte Woche veröffentlicht. Kürzlich wurde dann ja auch PaLM-E veröffentlicht, zu dem Herr Toussaint gleich noch genauer was sagen wird. Diese Woche dann das Sprachmodell Bard von Google für eine begrenzte Anzahl von Personen freigegeben. Und davon sind ja verschiedenste Themenbereiche betroffen und eben auch sehr unterschiedliche Themen aus diesen Bereichen sind dann interessant. Deswegen haben wir hier eine sehr interdisziplinäre Runde, um eben Fragen zu Sprachmodellen, zur Mensch-Maschinen-Interaktion und zur Robotik beantworten zu können. Bevor ich gleich zum Vorstellen komme, noch der Hinweis an Sie da draußen. Stellen Sie gerne Ihre Fragen hier, stellen Sie sogar bitte Ihre Fragen hier und nehmen Sie dafür bitte die Fragefunktion von Zoom, nicht den Chat. Dann können Ihre Kolleginnen und Kollegen eben die Fragen auch jederzeit sehen. Dann gibt es weniger Doppelung. Genau, also bitte das Frage- und Antwortmodul benutzen. Gut, dann zu unserer Expertin und den beiden Experten. Erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie hier sind und ich stelle Sie gerade mal der Reihe nach vor. Fangen wir mit Professor Dr. Nicole Krämer. Sie ist Leiterin des Fachgebiets Sozialpsychologie, Medien und Kommunikation an der Universität Duisburg-Essen. Sie befassen sich ja unter anderem mit Mensch-Maschine-Interaktion, einerseits in Bezug auf Roboter, aber eben auch auf Kommunikation mit Sprachmodellen und bringen heute die psychologische Perspektive hier ein. Dann haben wir Professor Dr. Hinrich Schütze. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Computerlinguistik und Direktor des Zentrums für Informations- und Sprachverarbeitung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Genau, und Sie sind dann heute der Experte oder generell der Experte für Sprachmodelle und Natural Language Processing. Und dann haben wir noch Professor Dr. Marc Toussaint, der Leiter des Fachgebiets Intelligente Systeme an der Technischen Universität Berlin und auch einer der Autoren des PaLM-E-Papers. Sie befassen sich mit Robotik, aber auch mit KI-Methoden wie Reinforcement Learning. Und gerade die Kombination von Sprachmodellen mit einem visuellen Modell für Roboter, wie es bei der PaLM-E-Forschung passiert ist, ist gerade ja jetzt auch sehr interessant. Und da haben Sie ja als Mitautor auch interessante Einblicke. Genau. Kurz zu den Eingangsfragen. Dann fangen wir mit Ihnen an, Herr Schütze. Und genau da interessiert uns beziehungsweise mich auch natürlich, wie ordnen Sie die aktuellen Fortschritte im Bereich der Sprachmodelle eigentlich ein? Und sind auch in Zukunft weiterhin große Verbesserungen durch noch größere Modelle mit mehr Parametern zu erwarten oder eher durch andere Ansätze, wie zum Beispiel die Kombination von Sprachmodellen mit Recherchesystemen? So, Sie sind noch stumm? Einmal pro Meeting muss es passieren.
Ja, aber tut mir leid. Also zunächst mal, die Grundtechnologie ist eigentlich nicht neu. Die Grundtechnologie für die Sprachmodelle ist einfach immer das nächste Wort vorherzusagen. Ganz stupide, immer das nächste Wort. Aber das ist halt, wenn man das kann, dann, das ist im Grunde genommen AI complete. Also wenn man das kann, dann kann man fast eigentlich alles in der künstlichen Intelligenz machen. Und deswegen ist das so mächtig. Das gibt es aber schon seit 50 Jahren. Was sich jetzt geändert hat, ist, dass wir das auf sehr großen Textmengen trainieren können, mit sehr, sehr großen Modellen. Und was jetzt durch OpenAI noch dazugekommen ist, ist, dass sie große Fortschritte erzielt haben, darin diese Fähigkeiten, die auf diese Weise gelernt werden, flexibel einzusetzen. Weil der Trainingstext enthält zum Beispiel wenig Dialoge. Deswegen ist das rohe Modell für Dialoge nicht so gut einsetzbar. Und das wird sozusagen rausgekitzelt durch spezielle Verfahren. Außerdem ist sehr wichtig, dass die groben Fehler, die passiert sind mit der ersten Generation, mit den ersten Generationen, dass die sehr gut unter Kontrolle sind jetzt. Also Rassismus, und auch durchaus Halluzinationen und einige andere Kinderkrankheiten. Das ist zwar nicht perfekt, aber es hat sich um Größenordnungen verbessert, wie das kontrolliert wird. Und dann natürlich die Multimodalität, da sage ich jetzt nichts zu, weil der Kollege Toussaint das sicher sehr viel besser erklären kann als ich. Also insgesamt denke ich, würde ich das wirklich als eine Revolution bezeichnen, technologisch, die mit dem Internet und dem Smartphone vergleichbar ist. Es werden sich große Veränderungen darin ergeben, wie wir schreiben, wenn immer wir Texte verfassen, wie wir programmieren, also Software kreieren. Das hat große Auswirkungen auf die Schule und die Universität. Da haben wir erst jetzt angefangen, darüber nachzudenken. Aber genauso wie man nicht mehr auswendig lernt, man lernt nicht mehr Karten zu lesen, man lernt nicht mehr zu rechnen, man braucht keine Rechtschreibung mehr zu können. Jetzt wird es wirklich fundamentale Veränderungen geben, was den Lernstoff angeht, was wir überhaupt lernen wollen. Und damit wird sich auch der Unterricht und die Inhalte werden sich sehr ändern. Das Gleiche gilt für den Arbeitsalltag. Ganz viele Berufe werden wegfallen. Wenn es einfach nur darum geht, Zusammenfassungen zu schreiben, Wissen zu sammeln und zu kondensieren, vielleicht auch Accounting, ganz viel im Customer Service, das hat ja schon begonnen. Das sind alles Bereiche, die gefährdet sind von dieser Technologie, aber natürlich auch von ihr profitieren können. Und genauso wie Smartphone und Internet sehr flexibel eingesetzt werden können und ganz viele verschiedene Anwendungen gefunden haben, die großen Einfluss auf unser tägliches Leben haben, so ist es auch mit dieser Grundtechnologie der Sprachmodelle. Wir können uns also noch gar nicht vorstellen, was da alles passieren wird, weil jetzt ganz viele Unternehmen anfangen, sich zu überlegen, wie können wir das kommerziell einsetzen, wie können wir damit Märkte finden und so weiter. Da wird sich also sehr, sehr viel tun. Das Ganze hat aber auch eine Kehrseite, genauso wie Smartphone und Internet eine Kehrseite hatten. Ich habe schon Arbeitslosigkeit angesprochen. Umschulung wird für viele Leute notwendig sein. Und was es gibt halt auch grundlegende technologische Probleme. Es wird die Versuchung bestehen, Entscheidungen durch diese Maschinen machen zu lassen. Im Recht, in der Medizin, Steuerberatung, Vermögensverwaltung. Aber diese Entscheidungen sind nicht, also das Problem ist, dass die Modelle eine Entscheidung oder eine Aussage mit hoher Glaubwürdigkeit machen, so dass der Mensch denkt, das muss ja stimmen, wenn sich das Modell so sicher ist. Aber in Wirklichkeit kann das Modell seine eigene Sicherheit nicht einschätzen. Also das ist eines der großen Probleme, das wir haben. Und die Menschen sind nicht daran gewöhnt, dass jemand mit hundertprozentiger Sicherheit und Selbstvertrauen spricht, aber völlig falsch liegt. Betrüger machen das vielleicht mal, aber so im normalen Umgang gehen wir davon aus, wenn jemand sich sicher ist, dass da was dahinter steckt. Aber hier ist das nicht der Fall. Das müssen wir lernen und das wird ein schwieriger Prozess sein. Wir sollten uns also nicht vorbehaltlos in diese Technologie reinstürzen, sondern es wird sehr wichtig sein, dass wir uns selbst und die Gesellschaft darauf vorbereiten. Und das wird ein längerer Prozess sein. Noch kurz zur Zukunft, wie wird die aussehen? Und da gibt es zwei verschiedene Meinungen zu. Die einen sagen tatsächlich, einfach mehr Daten, einfach größere Modelle und da wird es besser werden. Und wir werden jedes Problem knacken, das es zu knacken gibt. Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Grundprobleme, die ich eben angedeutet habe, die Modelle können nicht ihre eigene Sicherheit einschätzen, die Modelle können nicht halluzinieren, denken sich einfach Sachen aus und die Modelle können auch nicht erklären, wie sie zu einer Entscheidung gekommen sind. Diese Probleme werden mit mehr Daten und mehr größeren Modellen nicht gelöst werden. Wir brauchen also grundlegend andere Ansätze, die wir vielleicht verheiraten können mit der jetzigen Technologie, um diese Probleme zu lösen. Und ich denke, das wird die Zukunft sein in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, dass wir an neuen Technologien arbeiten, die das können.
Mhm. Ja, vielen Dank erstmal für die erste Einschätzung. Dann an Herrn Toussaint direkt die Frage. Sie haben ja an der PAMI-Studie mitgearbeitet. Können Sie da vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was Sie da gemacht haben, was da die interessanten Befunde sind? Und dann natürlich die Frage, welchen Stellenwert können Sprachmodelle eigentlich bei der Forschung zur Robotik haben? Mhm.
Erstmal, Herr Zimmermann, vielen Dank für die Einladung und danke auch für die Einführung. Genau, vielleicht ein Wort zu PALM-E. Sprachmodelle sind ja zunächst mal Modelle, die sich mit Sprache beschäftigen, also die textuellen Input nehmen können, auch textuellen Output geben. und sehr mächtig sind. Und Herr Schütze hatte sogar so formuliert, wenn sie denn alles vorhersagen könnte, wäre das AI complete, was eine interessante Aussage ist. Die Frage stellt sich aber schon, ob solche Systeme mit mehr umgehen können als nur mit Text. Und gerade als Robotiker stellt sich natürlich die Frage, und so war die Forschungsfrage für uns, ob man solche Systeme, ähnlich wie Sprachsysteme, auch koppeln kann an die physische Welt. Das bedeutet, dass sie nicht nur einen textuellen Input bekommen, sondern auch Bilder als Input oder Zustandsschätzungen aus der Robotik und mithilfe dieser Informationen auch geometrische, also nicht nur textuelle Probleme, sondern auch geometrische Probleme lösen kann. Also zum Beispiel, wenn ich ein Bild zeige und frage, ist das Objekt denn hier für den Roboter erreichbar? Dann ist das eine geometrische Lösung, physikalisches Problem. Also ob solche Dinge auch gelöst werden können von solchen Systemen. PalmI versucht genau das zu untersuchen. I steht für Embodied, also wir haben das auch tituliert als ein Embodied, also Language Model, also ein Language Model, das in die physische Welt eingebettet sein soll. Und das bedeutet hier im Sinne, dass es physische Sensor-Inputs bekommt und auch physische Dinge prädizieren muss. Und das läuft im Grunde so aus, dass der Input-Text jetzt ein Text ist, wo der sowohl aus Worten als auch aus Bildern, als auch aus Vektoren besteht. Also zum Beispiel, hier ist eine Szene, kommt Bild, der Roboter ist im Zustand, Vektor. Kann der Roboter mit dem Objekt, Segmentierung des Objekts, das andere Objekt noch eine Segmentierung erreichen? Und so ist der Input zu diesem Modell ist multimodal, also das mischt Worte, Bilder, Zustandsvektoren und das System kann dann eben geometrische Probleme lösen. Das bedeutet es also, dass ein multimodales Sprachmodell ist oder auch multimodale Foundation Models werden hier heutzutage genannt. Und das ist für die Robotik sehr spannend und ich glaube auch aus wissenschaftlicher Forschungssicht sehr spannend, weil es wirklich eine Verschränkung von Modalitäten bedeutet, eine Verschränkung von Sprache und physischer Welt. Und das wollten wir mit PalmI untersuchen und haben jetzt also auch Erfolge damit gezeigt. GPT-4 geht auch in die Richtung, ist kleine Details anders. Vielleicht auch ein Punkt zu, was unsere Rolle war, was ich auch eigentlich ganz interessant finde. Die Studie entstand in der Kooperation mit uns an der TU Berlin, als auch Leuten von Google Brain. Die Leute an Google Brain waren sehr stark, auch mit ihrer Erfahrung bereits, Sprachmodelle zu trainieren. Aber die Fragestellung, wie ich sie gerade skizziert habe, zu untersuchen, verlangt natürlich auch zu wissen, was sind denn eigentlich relevante Probleme und was sind relevante Problemstellungen innerhalb der Robotik. Und unsere Rolle war im Grunde, weil wir eine gewisse Expertise zeigen können, mit klassischen Methoden, die modellbasiert, also wenn ein Modell der Szene gegeben ist, sequentielle Handlungsplanung machen können. Also wir haben klassische Löser, Problemlöser für sequentielle Handlungsplanung oder physikalisches Denken, dass wir mithilfe unserer klassischen Methodiken Beispiele generieren können, Daten generieren können, was in dieser Szene mögliche Handlungen sind und auch wie überhaupt jetzt Kostenfunktionen oder Ziele definiert werden können. Und mithilfe dieser Expertise waren wir in der Lage, sowohl Daten zu liefern, als auch Problemstellungen zu liefern, um diese großen Modelle jetzt auch multimodal zu trainieren. Vielleicht nur abschließend, ich sehe das auch so, dass mit diesen Entwicklungen schon was Fundamentales sich geändert hat, auch in Bezug auf die Robotik. Und das ist einerseits was ziemlich oberflächlich klar ist, nämlich, dass man jetzt auch mit Sprache mit Robotern interagieren kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch sprachliche Ziele definieren, sprachliche Instruktionen an Roboter geben. Und die können interpretiert werden, mit der physischen Welt in Bezug gesetzt werden und ausgeführt werden. Das ist eine Sache. Aber ich glaube, die Entwicklung geht auch dahin, dass man immer mehr und mehr versteht, dass diese Transformer mehr können, als nur mit Sprache umzugehen. Und aus meiner Sicht sind Transformer sind die Modelle, in denen man verstanden hat, dass man verschiedenste Modalitäten verschränken kann. Und das wird sehr mächtig sein, ich glaube, weit über Sprache hinaus, um wirklich multimodale Systeme oder auch Systeme, die sich in der physischen Welt Entscheidungen treffen müssen, in der Zukunft zu trainieren. Ja. Ich lasse es mal dabei erstmal.
Genau, wir haben ja gleich noch Zeit für die anderen Fragen. Erstmal kurz alle Personen zu Wort kommen lassen. Genau, dann haben wir noch Frau Krämer und an Sie würde mich die Frage interessieren, welche Entwicklungen jetzt eigentlich aus der Perspektive der Mensch-Maschine-Interaktion momentan bei der Interaktion mit Sprachmodellen relevant sind beziehungsweise in Zukunft und welche man jetzt schon beobachten kann.
Genau, ich möchte mich gerne auf drei Aspekte beziehen, nämlich einerseits Transparenz, also was verstehen Menschen eigentlich von dem System, wenn sie damit interagieren, andererseits auf Vertrauen, inwieweit folgen sie zum Beispiel Empfehlungen solcher Systeme. Und der dritte Aspekt, welche, ja, gibt es sowas wie Beziehungsbildung auch gegenüber solchen Systemen? Zum Transparenzbereich, viele Studien, auch unsere eigenen Studien, haben gezeigt, dass Menschen tatsächlich noch viel zu wenig verstehen, wie solche Systeme funktionieren. Und das führt gegebenenfalls nicht nur zu Fehleinschätzungen, inwieweit man Vertrauen haben kann in solche Systeme und das, was sie ausgeben oder empfehlen, sondern auch zum Beispiel zu Fehleinschätzungen, was zum Beispiel mit eigenen Daten passiert. Und da ist sicherlich noch sehr viel mehr erforderlich, dass Menschen darüber informiert werden, auch welche Daten erhoben werden, wie die eigenen Daten verarbeitet werden. Das gilt nicht nur für ChatGPT, sondern stärker für sprachliche Interaktionen, zum Beispiel mit Sprachassistenten, die ja mittlerweile in vielen, vielen Haushalten stehen, wie Alexa, Google Plus und so weiter. Und dass teilweise ja auch Kinder mit all diesen Systemen interagieren, die eigentlich auch eine sogenannte informierte Einwilligung abgeben müssen. Das ist gesetzlich vorgesehen. Aber von Informiertheit kann man eigentlich nicht sprechen. Also da ist sicherlich großer Nachholbedarf. Damit Menschen sicher mit solchen Systemen umgehen können, müssen sie im Vorfeld viel besser darüber informiert werden. Im besten Fall von Herstellersicht aus, und das muss gesetzlich geregelt sein, was da dann auch an Informationen vorzugeben ist. Zu dem Aspekt, wie Menschen dann mit den Empfehlungen oder dem, was sie da als Ausgabe bekommen, umgehen, möchte ich meinem Kollegen Schütze ein bisschen widersprechen, denn wir haben in der Psychologie gesehen, dass Menschen in vielerlei Hinsicht eigentlich sehr kompetent sind, wenn es um Informationssammlung geht, zum Beispiel auch, wenn im Internet Informationen gesucht werden. Da sind Menschen mittlerweile sehr gut drin und ich glaube, dass das auch bei ChatGPT zum Beispiel sehr schnell passieren wird, dass man lernt, was kann man glauben, wem soll man folgen, wem nicht. Und ein Aspekt, der da sicherlich sehr, sehr schnell weiterhelfen wird, das haben wir auch in vielen Studien gesehen, die Erwartungshaltung an solche Systeme wird natürlich auch davon geprägt, was man im Umfeld wahrnimmt, zum Beispiel auch durch Medienberichterstattung. Und da ist ja zum Beispiel auch jetzt sehr viel schon berichtet worden darüber, dass die Ergebnisse eben nicht immer zuverlässig sind. Von daher habe ich keine Sorge und auch übrigens für unseren eigenen Universitätsbetrieb keine Sorge, dass sich demnächst massenhaft Studierende darauf verlassen werden, was ChatGPT so ausgibt, weil es ja nun massig mannigfaltige Beispiele dafür gibt, dass man sich eben nicht in jeder Hinsicht darauf verlassen kann. Und wir sehen in der Forschung auch, es gibt natürlich sowas wie Algorithm Appreciation, also Personen, die so das Gefühl haben, KI, jetzt endlich sagt mir jemand, wie es wirklich ist, aber eben auch sehr viel Algorithm Aversion bedeutet, also das Ablehnen von Algorithmen und die grundlegende Skepsis, dass so eine KI mir doch eigentlich gar nicht sagen kann, wo es lang geht. Also vor dem Hintergrund bin ich nicht der Auffassung, dass wir da in großem Maße sehen werden, dass Menschen sich darauf verlassen und das nicht mehr hinterfragen. Der dritte Aspekt, Beziehungsbildung, was hier eine große Rolle spielt, ist die Tatsache, dass fast alle Hersteller, sei es jetzt Sprachassistenten, Google, Alexa, aber auch ChatGPT, sehr stark von Herstellerseite die Anthropomorphisierung genutzt und eingesetzt wird. Bei den Sprachassistenten ist es natürlich die Sprache, die dann auch Menschen dazu bringt, den Eindruck zu haben, das ist wie mit einem Menschen sprechen. Und bei ChatGPT, das finde ich persönlich besonders perfide, ist es die Tatsache, dass es tippt. Und dadurch den Eindruck erweckt, da würde wie ein Mensch, der woanders sitzt und einem einen Ratschlag tippt und über einen Chatkanal mitgibt, auf dieser Ebene verarbeitet werden. Das ist meines Erachtens, da können die Kollegen mich korrigieren, aber technologisch überhaupt nicht notwendig, das wirklich auf Einzeltippebene, das hält auch manchmal an, zögert, das macht den Eindruck, als würde es weiter nachdenken oder es geht manchmal sogar zurück und korrigiert einen Buchstaben. Das ist aus meiner Sicht die eine Angebotsstrategie, so zu tun, als wäre das menschlich. Wir testen jetzt gerade auch, ich habe noch leider keine Ergebnisse, inwieweit das auch das Vertrauen dem System gegenüber erhöht. Und das wäre natürlich dann wieder eine Sache, die es Menschen dann wiederum schwerer machen würde, zu hinterfragen, ob das vielleicht alles so korrekte Informationen sind. Mhm. Das erstmal von meiner Seite.
Ja, danke schön, sehr interessant. Wir haben noch ein paar Fragen. Die ersten beiden gehen diese Service-Roboter-Geschichte an und auch in Bezug auf PAMI. Hätte ich die erste an Sie, Herr Toussaint, kann man schon einschätzen, welche Kapazitäten PAMI für Service-Roboter in Anführungszeichen haben wird? Haben wir dann einen vorbildlichen Roboter, der eigenständig lernt, was erledigt werden muss, unliebsame Aufgaben erledigt und auch aufmerksam auf Korrekturansagen reagiert?
Service-Roboter bezieht sich wahrscheinlich auf den Haushalt, interpretiere ich jetzt mal so.
So würde ich es verstehen,
ja. Oder vielleicht auch auf der Pflege. Also, um das erstmal nüchtern zu sehen, bei PAMI geht es zunächst mal noch nicht, oder ist noch nicht im Teil dieser Forschung, darum ein lernendes System zu haben. Das wurde direkt erwähnt, ob die Systeme autonom lernen können. Auf solchen Systemen dann nochmal ein adaptives, situatives Lernen zu realisieren, ist ganz und gar nicht so einfach, denn die Systeme sind ja offline optimiert und trainiert. Was aber, glaube ich, wirklich ermöglicht wird durch PAMI und solche Systeme, ist, dass man wirklich sprachlich mit dem Roboter interagieren kann. Und das gibt schon einen anderen Eindruck. Und ich selbst hatte auch dieses Erlebnis, also weil bisher habe ich immer nur meine Roboter natürlich programmiert und so weiter. Aber wenn man mal jetzt in einem Labor ist und wirklich jetzt so ein System installiert ist und man wirklich direkt per Sprache auch Instruktionen geben kann, gibt es wirklich eine ganz andere Interaktionsmöglichkeit. Und die ist, glaube ich, schon so, dass sie vielleicht die Schwelle überschreitet, dass es Leute auch interessant fänden, tatsächlich sowas für die Pflege oder für den Haushalt einzusetzen. Ich glaube jetzt nicht, dass sich durch PAMI fundamental ändert, was Roboter physisch können. Also, dass die jetzt besser Kaffee kochen können oder besser was lernen können. Das ist nicht der zentrale Punkt, sondern bei PAMI ist es wirklich der Punkt, dass wirklich jetzt plötzlich eine Verschränkung mit Sprache und auch diesem allgemeinen Sprachwissen und dem dahinter versteckten Verständnis, also Common Sense, hergestellt wird, eine Verbindung dessen zu Robotikhandlungen.
Zur Akzeptanz von solchen Robotern an Sie, Frau Krämer, haben dann so teils selbstständig agierende Service-Roboter, haben die hierzulande eine Zukunft als geschätzte Helfer in Altenheimen, in der Gastronomie, oder werden beispielsweise Europäer oder Amerikaner, anders als vielleicht Menschen in Japan zum Beispiel, in solchen Robotern potenziell gefährliche, seelenlose Gestalten sehen?
Ja, ich komme zu Beginn erstmal nochmal zurück auf das, was ich eben sagte. Im Moment wird es sehr stark von Medien geprägt, was wir für ein Bild von Robotern haben und ob wir die akzeptieren. Und da gibt es häufiger Mediendarstellungen von irgendwelchen bösen Robotern, die die Weltherrschaft übernehmen wollen. Deswegen mag es da noch Skepsis geben, aber in der Tat werden Roboter ja auch seit vielen Jahren schon im Alltag in Deutschland auch eingesetzt. Beispielsweise so kleine, wirklich einfache, nicht mit dem, was es jetzt an Entwicklungen gibt, vergleichbare kleine tierartige Roboter, die in Altenheimen eingesetzt werden, damit ältere Menschen, die vielleicht nicht häufig Besuch bekommen, sich sozial ein bisschen beschäftigen können, weil diese kleine Robbe, die es da gibt, kleine soziale Interaktionen mit den Leuten macht. Und an den Stellen gibt es natürlich immer Leute, die einzelne Personen, die sagen, auf keinen Fall, so ein künstliches Ding kommt mir nicht in den Arm, und andere Leute, die das lieben. Also wir haben in vielen Studien gesehen, dass es da erstmal sehr starke interindividuelle Unterschiede gibt, wie die Leute darauf reagieren. Ich würde aber erwarten, wenn erstmal die Roboter verfügbar sind und man sie als hilfreich erlebt, also Akzeptanz hängt ja auch immer sehr stark davon ab, inwieweit man erlebt, es nutzt mir was, sei es jetzt auf sozialer Ebene oder tatsächlich als Hilfe, also die Krankenschwester, die erlebt, der Roboter, der jetzt wirklich auf meinen Befehl hin eine Person sanft anheben kann, ist natürlich dann eine unheimliche Hilfe im Alltag, wenn man selber nicht mehr 90 Kilo hochheben muss, um eine Person im Bett zu bewegen. Dann wird sich sicherlich auch die Akzeptanz ändern. Die Tatsache, dass in Japan sehr viel mehr Akzeptanz tatsächlich auch empirisch gemessen werden kann, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass im Alltag schon auch mehr Roboter zu finden sind im Vergleich zu bei uns.
Danke. An Herrn Schütze haben wir hier eine Frage. ChatGPT ist noch recht schlecht, was deutsche Sprache angeht. Speziellere Anforderungen wie Reimen oder Silbenzählen macht es schlecht oder falsch. Liegt das nur an dem unzulänglichen und unzureichenden deutschen Futter in seinem Sprachmodell? Und wo sind generell sprachliche Grenzen bei einer KI, gerade wenn es um kreative Anwendungen geht?
Ja, ich denke, das ist wirklich der Tatsache geschuldet, dass die Trainingsdaten für das Englische sehr viel größer und umfangreicher sind und eine sehr viel bessere Abdeckung haben. Und auch die manuell erstellten Daten, die so die Fähigkeiten rauskitzeln aus dem Grundmodell, die sind ja auch Englisch vor allem. Und das führt dann auch dazu, dass das deutsche Modell, dass die deutschen Fähigkeiten des Modells nicht so gut sind. Also ich sehe da keinen Unterschied zwischen, also dass jetzt Deutsch eine schwierigere Sprache wäre als Englisch. Ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das gelöst ist. Es gibt natürlich weniger deutsche Daten als englische Daten. Das muss man auch sehen. Aber ich denke, das wird in relativ kurzer Zeit aufgeholt wird. Ja, echte Kreativität, das ist eine gute Frage. Da kommt man halt darauf, da muss man sich das, also überlegen, wie, was ist das Modell, was man hat von der Funktionsweise dieser Sprachmodelle. Und mein Modell ist eigentlich, dass sie Ähnlichkeitsmodelle sind. Das heißt, sie haben ein sehr, sehr großes Trainingsset und wenn es im Trainingsset genug ähnliche Vorkommen gibt, die interpoliert werden müssen, die transformiert werden müssen eventuell, aber der Raum, in dem sich eine bestimmte Anfrage bewegt, ist dicht genug besetzt im Trainingsset, dann brillieren sie. Aber das ist ja nicht wirkliche Kreativität. Man kann natürlich sagen, dass ein existierender Text in einem bestimmten Stil wiederzugeben, dass das Kreativität ist oder als Stabreim wiederzugeben, dass das Kreativität ist. Aber das ist doch eine relativ begrenzte Art von Kreativität. Es ist, man könnte sagen, es ist keine echte menschliche Kreativität. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, also ich verwende da gerne den Vergleich zur Fotografie. Bei der Fotografie kann man ja auch, könnte man auch behaupten, das ist ja nicht kreativ. Man lichtet ja einfach nur ab, was in der Realität schon besteht. Aber natürlich ist bei der Fotografie doch Kreativität mit im Spiel. Das ist in der Auswahl, dass man die Motive auswählt. Das ist in den technischen Einstellungen des Fotoapparats und auch in der Nachbereitung und vielleicht auch Vorbereitung. Und genau dasselbe gilt für diese Modelle. Man muss sehr sorgfältig sich überlegen, was ist der Prompt. Normalerweise wird das nachverarbeitet, also zum Beispiel dieser Vermeer, der in den Niederlanden im Museum ausgestellt wird, der ist nachbearbeitet worden, der ist nicht einfach roh aus dem Modell da ins Museum gewandert. Auswahl ist auch sehr wichtig. Also wenn man halt 20 Texte generieren lässt von diesen Modellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einer ziemlich gut ist. Aber die anderen 90, aber man braucht halt einen Mensch, der diesen einen sehr guten Text aus den 20 auswählt. Also insofern Kreativität ja, aber ich würde immer noch denken, dass wirklich die Kombination von Mensch und Maschine notwendig ist für echte Kreativität.
Mhm. Ich ziehe mal ein paar Fragen an Sie vor, Frau Krämer, weil Sie ja gleich kurz los müssen. Hier ist die Frage von einer Journalistin. Sie sieht sehr wenig Informiertheit im Umgang mit bereits vorhandenen Systemen und sehr wenig Zurückhaltung, selbst von technisch versierten Menschen, was die Verwertung der eigenen Daten angeht. Wie können wir uns psychologische Resilienz und eine neue Mündigkeit aneignen, ohne in eins der Extreme von Algorithmic Appreciation oder Aversion zu verfallen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Dann kann ich noch mal was differenzieren. In der Tat habe ich ja eben gesagt, Menschen sind kompetent bei der Informationssuche. Aber wo Menschen, und das zeigen Studien auch immer wieder, überhaupt nicht kompetent sind, ist in der Frage, die eigenen Daten zu schützen. Und das werden wir bei all diesen Sprachmodellen haben, die ja auch Daten sammeln, zum Teil, um sich selber zu verbessern. Das war bei Amazon, also Alexa, Google Plus immer schon so. Das wird bei ChatGPT sicherlich auch nicht anders gehandhabt. Das heißt, alle Daten, die die Systeme kriegen können, sammeln die. Und Menschen sind, es gibt eine, da finde ich, hilfreiche Theorie, der sogenannte Privacy Calculus, der davon ausgeht, dass Menschen ja für sich so ein bisschen berechnen, was bringt mir das, mich jetzt hier mit Alexa zu unterhalten, da kriege ich Informationen, was bringt mir das, bei ChatGPT eine Anfrage einzugeben, und da werden vielleicht meine Daten auch irgendwie beigesammelt, aber macht ja nichts. Ich kriege ja dafür eine gute Antwort. Also diese Balance zwischen, was kriege ich dafür und was muss ich geben. Und da verstehen die allermeisten Menschen nicht, dass man relativ viel gibt dafür, indem man seine eigenen Daten preisgibt, die von Unternehmen dann eben zu Geld gemacht werden. So funktioniert unsere Data Economy Gesellschaft. Das ist aber vielen nicht klar. Es ist auch nicht klar, wie können diese Daten weiter verarbeitet werden. Denn die Gefahr ist vielleicht auch nicht unbedingt die einzelne Info, die ich durch meine Anfrage an das System reingebe, sondern die Tatsache, dass das wieder mit anderen Daten zusammengebracht werden kann, wodurch die Möglichkeit entsteht, über mich, meine Person, meine